Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Und diese Themen beschäftigen uns heute. Die Filmszene positioniert sich gegen die AfD. Hollywood will die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz beeinflussen. Abtritt. Donald Trumps Pressesprecherin geht zurück nach Arkansas. Wir fragen, ob Sarah Sanders das Verhältnis der Presse zum Weißen Haus dauerhaft ruiniert hat. Und noch ein Rücktritt wurde am Abend gemeldet. Der international renommierte Judaist Peter Schäfer hat heute der Kulturstaatsministerin angeboten, sein Amt als Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Und Monika Grütters hat den Rücktritt angenommen. Im September 2014 hatte er den Platz von Michael Blumenthal eingenommen und einige Projekte wie die Planung eines Kindermuseums auf den Weg gebracht. In den vergangenen Monaten wurden Ausstellungskonzepte und politische Einlassungen des Hauses, für die Peter Schäfer als Direktor steht, immer schärfer kritisiert. Über die Kritik an der Ausrichtung des Hauses spreche ich mit dem Juristen Sergej Lagodinsky. Er ist Mitglied der Repräsentantenversammlung der Jüdischen Gemeinde Berlin und seit kurzem auch Mitglied des Europäischen Parlaments. Guten Abend, Herr Lagodinsky.
Hallo, schönen guten Abend.
Im April wurde der Vertrag von Professor Schäfer noch verlängert. Was ist passiert, dass er Teilen der Öffentlichkeit und jüdischen Publizisten nicht mehr tragfähig zu sein scheint?
Es gab eine Reihe verschiedener Vorfälle. Es gab eine Reihe umstrittener Ausstellungen, insbesondere eine, die Ausstellung zu Jerusalem und zur Rolle dieser Stadt in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Es gab Gäste des Museums bei Konferenzen, die die BDS unterstützt haben, die dann kritisiert und dann wieder ausgeladen worden sind. Also es gab sozusagen insgesamt eine unklare Wegroute der Museumsleitung. Das ist auch etwas, was, glaube ich, Herr Professor Schäfer unterschätzt hat, dass dieses Museum nicht neutral ist. Ja. Das ist klar, dass sozusagen von der Mission her, von der Zielsetzung her, ist das eigentlich eine neutrale Institution. Aber die existiert nun mal in einem sehr politisch, aber auch kulturell aufgeladenen Kontext. Und da bedarf es einer sehr starken und sehr sensiblen Führung. Und diese Führung hat man nicht gesehen in den letzten Monaten. Das hat irritiert. Das hat beide Seiten irritiert. Ich spreche jetzt in zwei Seiten, wobei das vielleicht etwas zu verkürzend ist. Aber das hat sowohl sozusagen die Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Institutionen irritiert, aber auch diejenigen, die vielleicht ganz anders die Rolle des Museums sehen und sagen, das Museum muss vielleicht auch politisch etwas mutiger sein. Also der Leiter konnte sich nicht entscheiden. Ja, es gab so eine Aneinanderreihung politischer Provokationen und dann Rückzugsreaktionen von ihm. Und das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann. Und dann ist man irgendwann auch nicht mehr tragbar.
In der Jüdischen Allgemeinen zum Beispiel wird behauptet, er habe die Reputation des Museums binnen 5 Jahren komplett verspielt. Ist das nicht vielleicht doch etwas zu vernichtend als Urteil? Bleibt denn nichts von seiner Direktion, an das sich zu erinnern lohnt?
Reputation ist so eine Sache, die ist ja nicht objektiv. Reputation ist ja eine Zusammensetzung von verschiedenen Perzeptionen, ja, der Wahrnehmungen des Museums. Und diese Wahrnehmungen waren eben von vielen verschiedenen Seiten immer kritischer. Ja, also ich würde das in der Tat, dieses Zitat aus der Jüdischen Allgemeinen, eher als eine publizistische Zuspitzung, ne, das war ja auch ein Kommentar eines bekannten Journalisten, also so würde ich das sehen. Aber es ist in der Tat so, dass dieser unklare, ungerade Kurs der Leitung des Museums dazu beigetragen hat, dass es sogar im Ausland eben kritisch gesehen wurde, und zwar aus ganz unterschiedlichen Richtungen und aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, sowohl von denen, die gesagt haben, die Leitung passt sich allzu sehr an die Kritik zum Beispiel der israelischen Regierung, als auch umgekehrt seitens der jüdischen Akteurinnen und Akteure, die gesagt haben, ja, was ist denn daran überhaupt jüdisch an diesem Museum? Und das ist übrigens sozusagen aus meiner Sicht auch eine berechtigte Frage. Ja, wenn ein Museum eben ein jüdisches Museum ist, dann muss es zumindest ein klares Konzept geben, zum Beispiel, dass es da ganz unterschiedliche und ja, sich auch streitende jüdischen Perspektiven präsentiert werden, aber nicht eben ganz neutral, als wäre das ein absolut neutraler Ort und ein politisches und kulturelles Vakuum. Und das war so ein bisschen die Richtung, die eingeschlagen wurde.
Nun, es ist sicherlich nicht einfach, einen so versierten, ja politisch agierenden Menschen und gebildeten Mann, einem Zeitzeugen zu dem wie Michael Blumenthal zu folgen in so einem Amt. Aber was für eine Persönlichkeit braucht so ein exponiertes Haus wie das Jüdische Museum in Berlin?
Na, wir haben es ja mit einem renommierten Wissenschaftler versucht und wie gesagt, er hat auch große Befürworter und sogar Professor Wolfson, der ja nicht dafür bekannt ist, dass er sehr BDS-freundlich ist, sozusagen, also sehr, sehr Israel-kritisch ist, der hat sich an die Seite von Professor Schäfer auch mal gestellt, weil eben das wirklich eine ganz große akademische Persönlichkeit ist. Ich glaube, als nächste Kandidatur sollte es jemand sein, die nicht nur das Wissen mitbringt, sondern eben auch ein Fingerspitzengefühl und auch das Verständnis der Bedürfnisse eben derjenigen, die dieses Museum auch beschreibt und aufstellt, ja, gewissermaßen. Wenn es um jüdisches Leben geht, dann muss es eben eine breite Palette auch derjenigen Perspektiven vielleicht, die man selber nicht teilt. Ja, also ich gehöre auch nicht zu den, ich nenne das immer so Bulldozern, ja, unter den vielen jüdischen Aktivistinnen und Aktivisten, die jetzt absolute Israel-Treue schwören. Aber ich glaube, das ist auch ein Teil dieser Realität und diese Realität muss sich auch abbilden lassen als Teil der jüdischen Vielfalt. Aber es müssen eben diese Perspektiven da sein und ganz neutral wird es eben nicht funktionieren.
Der Judaistikprofessor Peter Schäfer tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Direktor des Jüdischen Museums Berlin zurück. Ich habe darüber mit Sergej Lagodinsky gesprochen. Herr Lagodinsky, besten Dank für Ihre Einschätzung.
Danke Ihnen.
Am 16. Juni könnte in einer Stichwahl erstmals ein Kandidat der AfD zum Oberbürgermeister einer deutschen Stadt gewählt werden. Sebastian Wippel hat gute Chancen, ins Amt zu kommen und das wird auch außerhalb Deutschlands wahrgenommen. Görlitz wirbt damit, die Stadt zu sein, in der Quentin Tarantino Szenen für seinen Film Inglourious Basterds drehte und Wes Anderson Bauten für sein mit dem Oscar ausgezeichneten Drama Grand Budapest Hotel nutzte. In Girlywood sollte man sich also nicht darüber wundern, dass nun Oscar-Preisträger Stephen Daldry, die Szenenbildnerin Brigitte Broch und der Verfassungsrechtler und Schriftsteller Bernhard Schlink als Erste einen Aufruf mit unterzeichnet haben, in dem sie die Görlitzer bitten, niemanden zu wählen, dessen Partei Feindseligkeiten und Ausgrenzung schürt. Peter Hartwig kennt jede Ecke in Görlitz, denn er hat Philipp Stölzels dort gedrehten Kinofilm Goethe produziert. Überhaupt ist ihm als Potsdamer der Osten Deutschlands vertraut. Schön, dass Sie am Telefon für uns sind, Herr Hartwig. Guten Abend.
Hallo und guten Abend auch zu Ihnen.
Warum haben Sie den Aufruf, keinen AfD-Kandidaten zu wählen, mit unterschrieben?
Das war nicht so einfach, weil man sich natürlich auch immer sozusagen vor die Frage stellt, darf man Leuten Ratschläge geben, was sie zu wählen haben? Wir leben ja in einer Demokratie und da muss es ja erlaubt sein, die Dinge auch selber an die Hand zu nehmen. Aber ich habe für mich gedacht, es muss aber auch erlaubt sein, darüber nachzudenken und den Leuten mit auf den Weg zu geben, doch darüber nachzudenken, wie sie wählen, dass sie, wie in dem Aufruf beschrieben, gewünscht, weise zu wählen. Weil ich finde, dass die Gefahr besteht, dass eine Stimmung von wenig Toleranz aufgebaut wird, die gerade von Görlitz ausgehend jetzt wirklich ein deutliches Signal in die Landespolitik von Sachsen sein kann. Und Görlitz liegt mir einfach sehr am Herzen, weil ich bin gar nicht mal nur so dienstlich da irgendwie angekommen, sondern habe durch die Arbeit ganz, ganz viele Freunde kennengelernt, habe da sehr viele Freunde und habe auch mitbekommen, dass es ganz wunderbare Menschen gibt, die nach der Wende sich besonders viel da an wunderbaren Dingen aufgebaut haben. Und gar nicht so viel Grund zur Klage da ist und wir doch einfach mehr Toleranz auch im Leben irgendwie walten lassen sollten.
Die AfD hat ja prompt reagiert und gemeint, man ließe sich nicht bevormunden. Glauben Sie, dass so ein Aufruf überhaupt die Stärke hat, eine Wahl zu beeinflussen?
Ja, das weiß ich nicht. Also es gibt ja dann auch immer so die Dinge, dass die Leute noch nicht so richtig wissen, wen sie wählen wollen. Und es gibt ja hier in Görlitz jetzt auch die Überlegung, dass bestimmte Parteien zurückstecken zugunsten einer anderen Partei, damit sozusagen die Mehrheit nicht erreicht werden kann. Ich will den Leuten einfach nur mit auf den Weg geben, denkt daran, dass ihr, gerade ihr als Europastadt, was ich so wunderbar finde, dass diese deutsch-polnische Grenze inzwischen ja sozusagen ein europäischer Verbund geworden ist, dass diese Toleranz ja ein wunderbares Zeichen für gemeinsames Zusammenleben ist. Und wenn das verschwinden würde, fände ich es tragisch. Und wenn dieser Tonfall, der da auch gelegentlich angeschlagen wird, ein Tonfall wird, der unsere nächsten Jahre bestimmt in gemeinsamen Miteinander, das fände ich fatal.
Der Gegenkandidat ist Octavian Ursu von der CDU, in Bukarest geboren. Seit 30 Jahren lebt er in Görlitz. Und das ist natürlich auch ein, man kann es so sagen, jemand, der bleibt, ein Kompliment an die Stadt. Die Grünen-Kandidatin spricht sich dafür aus, ihn zu wählen. Was würde denn Herr Hartwig aus Ihrer Sicht ein AfD-Oberbürgermeister für die Grenzstadt Görlitz bedeuten?
Im Einzelnen kann ich das nicht beurteilen oder abschätzen, aber ich befürchte, dass das Klima ein anderes wird, dass das gesellschaftliche Miteinander ein anderes wird und dass so bestimmte Dinge gerne benutzt werden, die natürlich auch in Görlitz eine Rolle spielen. Und da haben ja natürlich auch die Parteien letzten Endes ihre große Verantwortung gehabt und haben auch versagt in der Vergangenheit, dass sie die Dinge der Leute nicht ernst genommen haben. Und natürlich haben auch die Dinge der deutschen Einheit ihren Beitrag dazu geleistet, dass die Lebensleistungen von Ostdeutschen nicht genügend anerkannt wurden. Und nun gibt es Parteien oder eine Partei, die natürlich sich derer Dinge annimmt. Und das ist das Gefährliche daran.
Den Aufruf, weise oder mit Bedacht zu wählen, haben primär Leute initiiert, die beim Film arbeiten. Glauben Sie denn, dass amerikanische und westeuropäische Regisseure und Schauspieler sich zurückziehen würden und andere Drehorte suchen, wenn Sebastian Wippel Oberbürgermeister wird?
Kann ich auch im Einzelnen nicht sagen. Ich glaube aber, dass es alles Leute sind und mich da eingeschlossen, die natürlich auch Umstände suchen, wo man gerne arbeitet, wo man mit Wohlwollen aufgenommen wird, wo man Weltoffenheit auch irgendwie praktiziert. Das ist das Schöne gewesen, was ich in Görlitz ja in den letzten Jahren da auch immer erlebt habe, auch am Rande dieser großen Projekte. Ich war ja auch mit kleineren Projekten da und die Weltoffenheit und die wunderbare Gastfreundschaft der Leute in Görlitz, die wird hoffentlich erhalten bleiben, natürlich, auf jeden Fall.
Dann ist ja das, was Sie jetzt so besonders hervorheben, also die Weltoffenheit und diese Offenheit auch zum Nachbarland, ist dann etwas, was sich stößt mit dem, was der AfD-Kandidat propagiert, der sagt, er sei für sichere Grenzen statt Kriminalität.
Klar, zielt darauf ab, sich sozusagen eigentlich vielleicht, sagen wir mal, eher der Grenze sozusagen wieder anzunähern als dieser Offenheit. Und das fände ich eben schade. Ich finde es schon wunderbar, dass man durch Europa reisen kann, ohne einen Pass zu zeigen und dass man auch Städte wie Görlitz sozusagen mit zwei Sprachen hat und eine europäische Einheit im besten Sinne leben kann.
Am Sonntag wird in Görlitz gewählt. Der Filmproduzent Peter Hartwig gehört zu den Unterzeichnern eines Appells, der darauf drängt, doch weise zu wählen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die österreichische Filmemacherin, Medien- und Performance-Künstlerin Walli Export erhält den diesjährigen Roswitha-Haftmann-Preis. In ihren Kunstgattungen gehöre sie zu den wichtigsten internationalen Pionierinnen, so die Jury. Ihre Performance Tap- und Tastkino, bei der Passanten ihre in einem Pappgehäuse entblößten Brüste berührten, löste einen Skandal aus, der zum Gründungsmythos des Aktionismus gehört und bis heute nachwirkt. Walli Export wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Der Preis ist mit 150.000 Schweizer Franken dotiert und wird am 27. September im Kunsthaus Zürich verliehen. Ebenfalls für sein Lebenswerk wird der spanische Regisseur Pedro Almodóvar geehrt. Er erhält den Goldenen Löwen der Filmfestspiele von Venedig. Almodóvar habe die facettenreichsten, kontroversesten und provokativsten Porträts der Post-Franco-Zeit in Spanien geschaffen, sagte Festivaldirektor Alberto Barbera. Seine Filme behandelten Themen wie Verlangen und Identität und hätten eine besondere Bildkraft. Dieser goldene Löwe wird neben meinen zwei Katzen mein Haustier, sagte Almodóvar. Die internationalen Filmfestspiele von Venedig laufen in diesem Jahr vom 28. August bis zum 7. September. Werbung mit klischeehafter Darstellung von Frauen oder Männern, die deren Fähigkeiten in Frage stellt, ist in Großbritannien ab sofort verboten. Die Verbreitung schädlicher Geschlechterklischees soll damit eingedämmt werden, teilte die zuständige Aufsichtsbehörde mit. Sie prüft künftig Werbespots, Anzeigen oder Plakate auf deren Vereinbarkeit mit der neuen Regelung. Nicht verboten sei weiterhin Werbung, die sich wegen des Produkts nur an ein Geschlecht richte oder Männer und Frauen beim erfolgreichen Verrichten einer vermeintlich typischen Tätigkeit zeige. Zum Beispiel dürften Männer weiterhin als Heimwerker dargestellt werden oder Frauen beim Shopping, so die Behörde. Der in Saudi-Arabien inhaftierte Blogger Raif Badawi erhält den diesjährigen Günter-Wallraff-Preis. Die Jury der Initiative Nachrichtenaufklärung würdigte ihn als lebendigen Zeugen für Macht und Ohnmacht des kritischen Worts und der globalen Bedeutung des Projekts der Aufklärung. Raif Badawi wurde 2014 wegen seiner publizistischen Tätigkeit in Saudi-Arabien zu 10 Jahren Haft, 1000 Peitschenhieben und einer hohen Geldstrafe verurteilt. Er habe sich in seinem Blog für Menschenrechte sowie die Gleichberechtigung von Männern und Frauen eingesetzt, so die Jury. Weiterer Preisträger ist das European Journalism Observatory. Das Mediennetzwerk will die Qualität im Journalismus stärken und zu einem internationalen objektiven Informationsaustausch beitragen.
Gott wollte, dass Donald Trump Präsident wird. Darum ist er im Amt. Diese Überzeugung vertrat Sarah Sanders öffentlich und in der Tat hat sich bislang kaum jemand länger in seiner Nähe gehalten als die Pressesprecherin. Heute Abend erklärte Sarah Huckabee für Sanders, dass sie Ende Juni nach Arkansas zurückkehrt, um mehr Zeit mit ihrem Mann und den noch kleinen Kindern zu verbringen. Wenn jemand in Washington familiäre Gründe anführt, dann, weil er oder sie in der Regel genug von allem hat. Was die 36 Jahre alte Pressesprecherin des Weißen Hauses angetrieben haben könnte und was sie in den 22 Monaten ihrer Amtszeit angerichtet hat, darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten in Washington, Thilo Kössler. Guten Tag, guten Abend, Herr Kössler.
Guten Abend, Frau Bittner.
Sarah Sanders hat den Präsidenten bei jeder Auslandsreise begleitet, immer in seiner Nähe gesessen. Welche Position hatte sie innerhalb des Führungszirkels?
Ich glaube, dass Sarah Huckabee Sanders die Medienpolitik Donald Trumps nicht nur mitgetragen hat, sondern dass sie sie entscheidend mitgeprägt hat. Sie hat die zornigen Parolen gegenüber den Fake News, wie Donald Trump ja immer sagt, in praktische Politik gewissermaßen umgesetzt gegenüber dem Pressekorps. Man erinnere sich an die Affäre um den Chefkorrespondenten Jim Acosta von CNN, dem sie die Akkreditierung im Weißen Haus entzogen hat, nachdem er sich geweigert hat, das Mikrofon abzugeben an eine Mitarbeiterin des Pressestabes. Donald Trump hat sie nicht von ungefähr als eine Kriegerin bezeichnet, ein Warrior. Sie ist eine ebenso scharfzüngige wie glühende Verehrerin Donald Trumps, der in ihr eine wirklich hundertprozentig loyale Sprecherin hatte. So loyal, dass sie alle Halbwahrheiten, Unwahrheiten, Lügen des Präsidenten mitgetragen hat, ja, sie verteidigt hat, gerechtfertigt hat. Sie selbst hat im Zusammenhang mit den Untersuchungen von Sonderermittler Mueller in der Russland-Affäre zugegeben, die Presse 2-mal belogen zu haben. Und das war im Zusammenhang mit der Entlassung von FBI-Chef James Comey im Mai 2017. Da hatte sie am 10. Mai behauptet, dass sich zahllose Mitarbeiter des FBI von James Comey ihr gegenüber geäußert hätten, dass der FBI-Chef nicht mehr tragbar sei.
We've heard from countless members of the FBI that say very different things.
Ein Tag später äußerte sich nochmal, wurde scharf gefragt. Es war nämlich ganz anders. Tatsächlich war James Comey bei seinen Mitarbeitern im FBI sehr beliebt. Aber Sanders blieb bei ihrer Darstellung. Am nächsten Tag, dem 11. Mai, behauptete sie, der überwiegende Teil sogar Amerikas wolle Comey loswerden, so wie viele Republikaner und Demokraten und noch einmal viele FBI-Mitarbeiter.
Most of America had decided on their own that Director Comey was not the person that should be leading the FBI, as evidenced by the numerous comments that we've seen from Democrat members in the House and Senate, Republican members of the FBI.
Damit wollte ich ganz kurz dokumentieren, Frau Brinkmann, diese Politik des Tabubruchs des Präsidenten, des Normenverstoßes, des gezielten Einsatzes von Halbwahrheiten hat Sanders immer mitgetragen. Und sie hat sich auch von der Denunzierung der Presse durch Donald Trump nicht distanziert. Er hat sie ja Enemy of the People genannt. Er hält Journalisten für Volksfeinde. Und dazu gab es niemals ein kritisches Wort von Sarah Huckabee Sanders.
Stimmt, wer sie im Umgang mit Journalisten gesehen hat, und Sie haben das sehr schön beschrieben, der konnte meinen, sie verabscheut diese Öffentlichkeitsvertreter ja geradezu. Wie hat denn das Auftreten von Sarah Sanders im Umgang mit den Medien das Verhältnis der Presse zum Weißen Haus überhaupt verändert in den letzten 2,5 Jahren?
Komplett auf den Kopf gestellt. Aus einer Kommunikationskultur ist, glaube ich, eine Kommunikationsunkultur geworden. Zunächst haben sich die Wege der Informationsvermittlung komplett verändert. Früher gab es tägliche Pressebriefings, ein Ritual in diesem entsetzlich kleinen Presseraum, den die ganze Welt kennt. Die hat Sarah Huckabee Sanders zunächst genutzt, um mit den Journalisten vor laufenden Kameras ins Gefecht zu ziehen. Dann hat sie die Zusammensetzung des zugelassenen Pressekorps verändert. Sie hat immer mehr subalterne Medien zugelassen aus der rechten Ecke, irgendwelche dubiosen Blogger oder religiöse Sender zulasten der Vertreter der liberalen Presse. Dann hat sie die Briefings deutlich eingeschränkt und zuletzt ganz eingestellt. Das letzte offizielle Briefing fand am 11. März statt. Der Präsident nimmt jetzt selbst die Sprecherrolle für sich wahr. Er gibt unregelmäßige, improvisierte Spontanpressekonferenzen, gerne vor laufenden und brüllenden Hubschrauber-Rotoren, sodass man oft nur die Hälfte versteht. Er hat sich seine eigenen Kanäle gesucht, um an die Öffentlichkeit zu gehen. Er nützt Twitter, um die Wächterrolle der Medien zu umgehen und sich direkt an sein Millionenpublikum zu wenden. Und er hat natürlich Fox News, ein äußerst wirksames, effizientes Propagandamittel. Fox News betreibt eben keinen Journalismus nach anerkannten journalistischen Kriterien auf der Suche nach der Wahrheit, sondern Fox News ist ein Organ des politischen Kampfes Donald Trumps. Und beides, Twitter und Fox News, sind die Instrumente, die Donald Trump nutzt, um seine politischen Botschaften unter die Leute zu bringen. Ich glaube, das ist eine komplette Veränderung der medialen Kultur.
Und welche Rollen spielen die liberalen Medien noch?
Also, sie sind unglaublich wichtig, Frau Brinkmann. Es hat im Zusammenhang mit der Russland-Affäre und dem Mueller-Report, von dem sich viele mehr erwartet hätten, eine heftige Diskussion gegeben, ob die liberalen Medien mit ihren Recherchen denn überzogen hätten. Am Ende hätte sich herausgestellt, dass es keine organisierte Zusammenarbeit zum Beispiel des Trump-Teams mit russischen Gewehrsleusten gab. Nein, es waren die Medien, die die vielfältigen Kontakte aufgedeckt haben, die es gab. Über 100 aus dem Trump-Team, 100 Leute aus dem Trump-Team haben die Kontakte zu Russland gesucht. Es waren die Medien, die die vielfältigen Versuche des Präsidenten aufgedeckt haben, die Ermittlungen schließlich zu behindern. Und angesichts dieser radikalen politischen Umbrüche, die Donald Trump auf den Weg gebracht hat, kann man, glaube ich, die Rolle der liberalen Medien gar nicht überbewerten. Sie sind ihrer Rolle als vierte Gewalt gerecht geworden. Sie haben sich wirklich als unbestechlich erwiesen und der Wahrheit verpflichtet, was man vom Kongress nicht sagen kann. Die Republikaner haben sich zur Partei der Donald Trumps machen lassen und sie haben ihre Kontrollwirkung aufgegeben. Wenn jemand seinen Auftrag der Kontrolle der Wacht wahrnimmt, dann sind es die liberalen US-Medien, Washington Post, New York Times, zuvorderst, aber auch die großen Sender ABC, NBC. Oder CNN.
Donald Trumps Pressesprecherin verlässt Ende Juni auf eigenen Wunsch das Weiße Haus. Danke Ihnen für die Hintergrundinformation, Thilo Kössler. Kolumbus landete zwar als erster in der neuen Welt, aber Amerigo Vespucci, der ein paar Jahre später dieselbe Route segelte, begriff früher als sein Rivale, dass er tatsächlich einen neuen Kontinent erreicht hatte. Und deshalb heißt Amerika nach dem italienischen Seefahrer und Kaufmann Amerigo Vespucci. In den ersten Jahrzehnten des Buchdrucks, also so um 1500 herum, wurde auch eine Folioausgabe des Novus Mundus, des Briefes über die neue Welt, von Amerigo Vespucci gesetzt, und eines dieser kostbaren Exemplare konnte jetzt von der Universitätsbibliothek Rostock gekauft werden. Robert Zepf leitet die Bibliothek. Am Nachmittag habe ich mit ihm gesprochen. Zuerst wollte ich wissen, aus wie vielen Blättern der Druck besteht und was auf ihm zu sehen ist.
Ja, es ist ein zunächst unscheinbares Werk, es sind nur 8 Seiten. Amerigo Vespucci war ein Meister des Marketing für seine Zeit. Er hat einen knappen Text formuliert, der aber das Interesse der Öffentlichkeit gewonnen hat. Dieser Brief, 1502, vermutlich in Florenz erschienen, hat sich in Windeseile durch das Medium des Buchdrucks verbreitet und wurde dann wenige Jahre später, 1505, in Rostock gedruckt. Das ist die erste Folio-Ausgabe und besonders, weil sie Illustrationen hat. Vespucci hat die Einheimischen der neuen Welt beschrieben in bunten Bildern. Die Menschen gehen unbekleidet. Männer und Frauen können sich der freien Liebe hingeben. Menschenfleisch wird verzehrt und eingepökelt. Und diese Bilder sind illustriert worden, zum einen durch einen Holzschnitt von Adam und Eva und zum anderen durch ein Bild der ptolemäischen Welt. Das heißt, der Titel des Werkes sagt zwar, es gibt eine neue Welt, einen vierten Kontinent, aber auf der Karte, die auf der Rückseite der 8 Seiten abgebildet ist, zeigt nur die 3 alten Kontinente. Die neue Welt ist zum ersten Mal 2 Jahre später auf Karten verzeichnet worden durch den elsässischen Kartografen Martin Waldseemüller. Und der hat beschlossen, nach dem Menschen, der den neuen Kontinent propagiert hat, den Kontinent Amerika zu nennen.
Und wie viele Druckexemplare des Novus Mundus von Amerigo Vespucci gibt es überhaupt?
Also es gibt insgesamt 12 Auflagen an verschiedenen Orten und diese Rostocker Ausgabe ist ganz besonders und ganz besonders selten. Wie groß die ursprüngliche Auflage war, wissen wir nicht genau. Wir denken, es waren ein paar hundert Stück. Aber Folioblätter, man kann sich vorstellen, das ist eine Illustrierte der damaligen Zeit gewesen. Die Chancen, dass diese Originale sich erhalten, sind sehr gering. Und tatsächlich sind von dieser Ausgabe nur 3 Exemplare weltweit bekannt gewesen, beziehungsweise bis vor kurzem waren es nur 2 bekannte Exemplare. Und dieses dritte Exemplar ist neu aufgetaucht. Es ist sozusagen wieder ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.
Was weiß man denn heute noch über den Mann, der den Brief über die neue Welt damals in Rostock druckte? Denn das war ja nun auch eine großartige Tat.
Ja, es war wirklich ein beeindruckender Moment in der Rostocker Wissenschaftsgeschichte. In diesem Jahr feiern wir 600 Jahre Universität Rostock und 450 Jahre Universitätsbibliothek. Und da ist natürlich die Druckgeschichte besonders im Fokus. Veröffentlicht wurde das Werk von Hermann Barkhusen. Das war der Ratssekretär der Hansestadt Rostock, ein Jurist, der aber auch Humanist war und ein Interesse an der Verbreitung von Bildung hatte und der deswegen nicht aus finanziellem Erwerbstrieb, sondern aus Überzeugung Wissen verbreiten wollte. Er hat dann mit der Uni zusammengearbeitet, hat auch von der Universität einen Kredit bekommen, um die Druckerwerkstatt einzurichten. Insofern kann die Universität Rostock auch ein bisschen Urheberschaft an dieser Ausgabe bis heute beanspruchen. Ja, und Hermann Barkhusen ist der Erste, der im humanistischen Sinne in Rostock gedruckt hat. Das heißt, man kann sagen, mit diesem Druck beginnt die moderne wissenschaftliche Zeitrechnung in Rostock. Man konnte über das Wissen der alten Welt hinausgehen. Man konnte sich in ein Schiff setzen, neue Welten entdecken. Und in einer Hafenstadt ist das natürlich eine großartige Neuigkeit gewesen.
Was, Herr Zepf, wissen Sie denn über die Geschichte dieses seltenen Werks aus der Frühzeit des Buchdrucks?
Ja, die Besonderheit des Rostocker Exemplars ist, es gibt 2 andere Exemplare, einmal in der Frankfurter Universitätsbibliothek und einmal in der British Library. Das sind ganz unbenutzte Exemplare, ohne einen Federstrich sozusagen. Unser Rostocker Exemplar ist besonders. Und da ist auch noch eine Forschungsthematik drin. Da hat jemand intensiv mit diesem Werk gearbeitet, Annotationen gemacht, sich die Dinge herausgestrichen, die besonders spannend und wichtig waren. Der Vorbesitzer, der erste Besitzer war ein Stephanus Decano. Da haben wir noch nicht ermitteln können, wer das ist. Aber es haben auch Zeitgenossen weiter die Geschichte geschrieben. 1521 wurde Tenochtitlan von Ferdinand Cortes erobert in Mexiko. Und dieses historische Ereignis ist sozusagen als Nachtrag in dieses Werk eingeschrieben worden. Ja, danach verliert sich die Spur bis ins 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert gibt es einen Bibliotheksstempel einer polnischen Bibliothek von Józef Andrzej Załuski, der Begründer der ersten polnischen Nationalbibliothek war. Und das ist sozusagen der Zeitpunkt, wo wir das Buch wieder fassen können. Danach verliert sich die Spur und erst durch den Antiquariatskatalog im Jahr 2018 wird wieder deutlich, dass dieses Werk existiert.
Unglaublich interessant. Also ich meine, Rostock war die erste Universität im Ostseeraum. Jetzt ist sie 600 Jahre alt. Und sie hat sicherlich auch nach Polen und ins ganze Baltikum damals hinaus gewirkt. Was bedeutet jetzt, dass Sie diese Spur zurückverfolgen zu der Bibliothek Saluski für die deutsch-polnische Bibliotheksarbeit?
Für uns ist der Zusammenhang zu Polen natürlich ganz wichtig gewesen, denn die Bibliotheka Zawuski hat eine ganz tragische Geschichte. Sie ist nach der polnischen Teilung nach Petersburg gebracht worden und erst in den 20er Jahren von der neu gegründeten Sowjetunion zurückgegeben worden an Polen. Und im Zweiten Weltkrieg ist der größte Teil dieser Bibliothek dann durch Einwirkung der deutschen Truppen nach dem Warschauer Aufstand gezielt vernichtet worden. Insofern war uns völlig klar, als wir wussten, dass diese Bibliothek diese Geschichte hat, dass wir einen Ankauf nur in Abstimmung mit den polnischen Kollegen tätigen würden. Wir haben ihnen angeboten, dieses Werk vorrangig zu kaufen, wären also zurückgetreten. Die polnischen Kollegen haben aber gesagt, nach Lage der Dinge ist es wirklich ein Zeugnis Rostocker Wissenschaftsgeschichte und haben darauf verzichtet, dieses Werk zu kaufen zu unseren Gunsten. Eine wirklich großartige Geste, die zeigt, dass wir zwischen Deutschland und Polen in eine neue Phase der Geschichte eingetreten sind, wo man gemeinsam arbeiten kann. Und tatsächlich ist es so, dass heute in diesen Minuten die digitale Form des Werkes sowohl in der digitalen Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern als auch in der digitalen Bibliothek Polens, Polona, veröffentlicht wird. Das heißt, virtuell ist dieses Buch in beiden Ländern präsent und kann von den Wissenschaftlern beider Länder und auch weltweit ausgewertet werden.
Der Mundus Novus ist das Werk mit dem kurz nach 1500 in Europa der neu entdeckte Kontinent der westlichen Hemisphäre erstmals bekannt gemacht wurde und die Universitätsbibliothek Rostock konnte einen der seltensten Rostocker Frühdrucke des Mundus Novum erwerben. Ich habe darüber mit Robert Zepf, dem Direktor der Unibibliothek, gesprochen. Besten Dank dafür, Herr Zepf.
Dankeschön.
Das wünscht sich die freie Theaterszene, dass wirklich jede Menge Impulse ausgehen von dem gleichnamigen Festival, das dieses Jahr zum 29. Mal stattfindet. Wieder zur gleichen Zeit in drei Städten, in Köln, in Mülheim an der Ruhr und in Düsseldorf, wo die Eröffnung gestern im Tanzhaus mit der Choreografie Witness von Reo Cemesh und einem Versuch über das Turnen gefeiert wurde. Bekannt ist das Impulse-Festival auch dafür, dass es politische Fragen formuliert und natürlich gibt es Raum für Experimente. Christiane Enkeler besucht das Festival den zweiten Tag in Folge. Wie gelöst, Frau Enkeler, ist denn die Atmosphäre?
Ja, ich bin ehrlich gesagt noch gerade ganz geflasht. Ich komme aus einer Performance von Julian Hetzel, All Inclusive. Und da sieht man auf der Bühne, wie eine Gruppe von Flüchtlingen durch eine Ausstellung geführt wird und ihnen moderne Kunst und Performances erklärt werden. Und dann zeigen diese Performances aber die Darstellung von Gewalt. Und sie werden durchgeführt von einer Frau, die ihnen die ästhetischen Diskurse dazu erklärt. Und da prallen Ebenen aufeinander, also diese Realität auf der einen Seite und das Erleben von den Menschen, die aus diesen Gegenden kommen, wie Syrien oder Afghanistan, und dieser ästhetische Diskurs, der dann halt echten Schutt hergebracht hat oder Bilder nachstellt. Also das ist sehr beeindruckend gemacht. Es bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Der Pop-Diskurs wird eingeführt, indem Bewegungen wiederholt werden und auch Musik eingespielt wird. Es wird wild mit Theaterblut gespritzt. Am Ende kann man dieses Bild tatsächlich ersteigern. Ich glaube, man kann das wirklich. Also am Ende durften wir auf die Bühne. Hinter einer Wand war dann so eine Art Museumsshop und da konnte man dann auch Fotos schießen und dann aber auch mit den Menschen, die vorher auf der Bühne waren, ins Gespräch kommen. Und plötzlich findet eine echte Begegnung statt. Und ich würde sagen, tatsächlich ist das was dieses Festival ausmacht. Also, dass man auch ein bisschen dahinter gucken kann, selbst wenn man nicht zu der Szene gehört und mit den Menschen, die die Kunst machen und die sich mit dem Leben beschäftigen, auch ins Gespräch kommt. Es findet ein echter Austausch statt.
Und was für Themen werden in diesem Jahr aufgebracht?
Also, das Impulse Festival ist schon auch bekannt dafür, dass es sich mit sich selbst beschäftigt, mit der Szene selbst, also dass die Theatermacher sich selbst auch hinterfragen. Es gibt eine Akademie und da sind Themen wichtig wie die Kunstfreiheit. Also Kunstfreiheit ist ein großes Thema. Das hat mit der Bedrängnis durch von rechts zu tun, aber auch mit der gesellschaftlichen Verantwortung, wie innerhalb des Theaters vielleicht diskriminiert wird, wie People of Color bestimmte Rollen vielleicht nicht bekommen oder auch in der Oper, da gab es heute auch eine Inszenierung zu, mit sehr viel Gesang und sehr viel Percussion, also Madame Butterfly zusammengebracht mit Schlagzeug und entsprechenden Darstellern, die reflektieren, wann sie eingesetzt werden und wann nicht. Und auf der anderen Seite aber kennt man das Impulse-Festival auch dafür, dass es sehr, sehr politisch nach außen hin ist. Und ich würde sagen, es ist in diesem Fall eine gesellschaftspolitische Komponente. Es geht viel um Selbstoptimierung und darum, dass ja nicht nur die Künstler selber versuchen, die freie Szene immer besser zu machen. Impulse steht für die freie Szene, die auch Impulse in Richtung Stadttheater senden soll, sondern auch wir, also wir im ganz normalen Leben. Und dann gibt es ja die Verweigerungshaltung, die sich auch in Krankheiten manifestieren kann und zum Teil auch in Depressionen. Und da steht dann auf der Bühne in dem Stück Great Depressions von einem Newcomer, Jan-Philipp Stange, das ist ein klassischer Regisseur eigentlich, der Performer Malte Scholz, der tatsächlich seine echte Geschichte erzählt und die seines Bruders.
Ich kann nicht weitermachen. Ich bin am Ende. Das ist dann alles vollkommen okay. Also wenn ich nichts mehr jetzt produzieren kann, also noch nicht mal auf dieser Bühne hier zum Beispiel, und Sie alle schauen mir dabei zu, wie ich die nächsten 70, 80 Minuten eigentlich komplett versage. Aber im Endeffekt, am Ende dann sagen zu können, das war vollkommen in Ordnung. Oder vielleicht war es sogar besser, dass es nicht das ist, was Sie eigentlich haben wollen.
Genau, es geht darum, dass der Mensch an sich, so wie er ist, ohne dass er etwas leistet, auch einen Wert hat. Das ist auch eine Aussage, das hätte ich in diesem Stück auch sofort so gesehen. Das ist auch was sonst andere Stücke transportieren. Und das ist das, was die Dramaturgin auch ausdrückt, Wilma Renfort.
Das Programm ist ja außergewöhnlich dicht. Es gibt sehr viele Aufführungen, Workshops, Panels, Vorträge und das in drei Städten. Wie klappt das mit der Organisation?
Die haben jetzt, also das läuft immer 3 Jahre unter einer Intendanz, unter einer Führung sozusagen, und die haben jetzt auf diese 3 Städte 3 verschiedene Schwerpunkte aufgeteilt. Es gibt diesen Showcase, wo also Gruppen eingeladen werden, freie Künstler. Der ist jetzt in Düsseldorf, wo ich jetzt gerade bin. Dann gibt es die Akademie, die in Mülheim an der Ruhr stattfindet, diese Workshops. Und dann gibt es noch ein Stadtprojekt und das findet in Köln statt. Und da gibt es die Möglichkeit zu vielen einzelnen Begegnungen. Ich habe heute zum Beispiel eine junge Konvertitin getroffen und war mit ihr in 2 Gebetsräumen und in der DITIB-Moschee. Das war eine sehr persönliche Begegnung über ihre Motivationen und Ziele. Interessant.
Sehr viele Begegnungen wird es bestimmt noch geben, denn das Festival dauert bis zum 23. Juni. In Köln, Mülheim und Düsseldorf wird gespielt und Menschen kommen sich einander näher, wie wir gehört haben. Für Fazit hat Christiane Enkler sich umgeschaut. Dankeschön dafür.
Danke Ihnen.
Es gibt Fotografiepreise wie den Pulitzer Award und andere internationale Auszeichnungen, die immer ein breites Medienecho finden. Es gibt große Galerien, die auf fotografische Ausstellungen spezialisiert sind und Museen, die einen Etat für den Ankauf von Fotografien haben. Vor 40 Jahren sah das anders aus. Da fehlten die öffentlichen Räume noch, in denen professionelle und Amateurfotografen zeigen konnten, wie sie Lebenswirklichkeiten wahrnehmen. Wer sich für eine Bestandsaufnahme der deutschen Fotoszene um 1980 interessiert, der kann im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg Entdeckungen machen. Reinhard Matz ist Fotograf und hat die Hamburger Ausstellung mitkuratiert. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie fokussieren, Herr Matz, auf die Jahre um 1980 und auf Wolfgang Schulz. Der war in seinem ersten Beruf Physiker. Welche Rolle spielte er damals in der Fotografenszene?
Naja, er war der Herausgeber obwohl selber Amateurfotograf, der ersten bedeutenden Zeitschrift zur Fotografie oder sagen wir der sich neu entwickelnden Fotografie. Es gab natürlich Fotozeitschriften, die maßgeblich von der Industrie gesponsert waren, um den Amateuren zu zeigen, wie sie ihre Bilder verbessern können. Da waren immer dann die Blende und die Zeit mit angegeben und auch der Film, damit die Amateure diese ja doch dann wieder von Profis gemachten Bilder irgendwie nachmachen konnten. Das interessierte uns ja damals nicht. Wir hatten ein neues Verständnis der Fotografie oder begannen das zu entwickeln, das dann ja auch in Richtung Kunst zielte. Und da war Wolfgang Schulz der Herausgeber dieser ersten Zeitschrift, die das thematisierte.
Fotografiezeitschrift Internationaler Fotokunst, so hieß die Zeitschrift. Welche Art von Fotos wurden denn dort gedruckt und gab es vielleicht Themenfelder, die die Fotografen damals besonders interessierten?
Na, grundsätzlich ging es darum, ja, neue Bilder der Bundesrepublik zu machen. Durchaus auch im Einfluss von amerikanischer Fotografie. Und dann sagt man, naja, warum sollen wir nach Amerika fahren? Wir thematisieren jetzt mal hier unsere eigene Umwelt. Und das waren zum Teil dokumentarische Ansätze, die aber auch häufig ins Konzeptuelle hinüberspielten oder Teile davon auch mitnahmen, sodass es ein sehr differenziertes Bild der Bundesrepublik wurde letztlich.
Erschien denn die Zeitschrift damals in einer höheren Auflage? Und können Sie rekonstruieren, wer sie damals alles gelesen hat?
Die Auflage war sicherlich anfangs nicht so groß. Wir haben von 600 Abonnenten gehört, 650 dann irgendwann. Aber irgendwann in den 80ern wurde das auch gepusht. Es kamen neue Mitarbeiter hinzu und plötzlich gab es sie auch an Bahnhofsbuchhandlungen. Und das Ganze wurde sehr groß. Es wurde dann auch zu groß und dann kamen die Remittenten und mussten bezahlt werden. Und dann irgendwie war das Unternehmen dann auch Mitte der 80er leider insolvent geworden.
1977 wurde die Zeitschrift von Wolfgang Schulz gegründet. Wo konnten denn Mitte oder Ende der 70er Jahre Fotografen überhaupt ausstellen?
Ja, es gab ganz wenige Museen, die das zeigten. Ich habe ein wunderbares Zitat gefunden von Evelyn Weiß. Das steht im Katalog der Mediendokumente 1977, dass die Fotografie mehr anerkannt wird als zuvor. Aber letztlich unter Kritikern und Museumsdirektoren rangiert sie eigentlich immer noch unterhalb von Grafik. Und wenn man dieses Zitat heute liest und sich überlegt, was heute dank digitaler Medien alles passiert ist mit Fotografie, dann ist das ja unvergleichlich.
Natürlich. Wann gab es denn aber überhaupt einen Wendepunkt in der Wahrnehmung von Fotografie? Wann fing das an, dass man sie als eigenständige Kunst betrachtet hat?
Ja, das war genau diese Zeit, so um 80, ganz wichtig sicherlich natürlich, diese Dokumente, die sogenannte Mediendokumente, wo Fotografie zum ersten Mal im genuinen Kunstkontext integriert war. Galerien wurden gegründet, ganz wenige auch schon vor 77, auch wichtige, die es heute zum Teil auch noch gibt. Und danach ja, gab es ja keine Kleinstadt mehr ohne Fotogalerie oder jedenfalls eine Möglichkeit, dort Fotografie auch zu zeigen. Also das hat sich dann sehr schnell Anfang der 80er Jahre spätestens entwickelt.
Sind denn die Werke von Wolfgang Schulz so etwas wie das Herzstück der Schau im Museum für Kunst und Gewerbe?
Die Ausstellung hat zwei Teile. Der eine Teil sind Aufnahmen von Wolfgang Schulz selber und der andere Teil sind 13 Positionen, die in seinem Heft vorkamen und gleichzeitig maßgeblich oder in großer Zahl im Museumsdepot lagen und von dort eben jetzt in den Ausstellungsraum wanderten.
Stimmt es, dass die Fotosammlung von Wolfgang Schulz bei einer Entrümpelungsaktion auf einem Dachboden gefunden
ja,
wurde?
Ja, das ist eine ganz merkwürdige Situation. Also Wolfgang Schulz, muss man sich vorstellen, war ein Impresario. Da spielten auch Sex, Drugs und Rock'n'Roll eine große Rolle in seinem Leben. Das war eben auch alles noch nicht so durchkommerzialisiert wie heute. Auch die ganze Zeitschrift, alle Mitarbeiter haben umsonst gearbeitet und es gab da auch Auseinandersetzungen. Und letztlich musste er vor Gläubigern, glaube ich, auch aus Göttingen fliehen, wo die Zeitschrift entstanden und herausgegeben wurde. Er ging dann nach Köln. Es verloren sich auch ein bisschen die Spuren. Es wurde alles ein bisschen dubios. Und ich glaube, er ist wirklich geflohen nach Köln dann und hat viele Sachen aus seinem Leben in Göttingen zurückgelassen. Und wir können nur vermuten, dass sie auf irgendeinem Boden gestapelt wurden. Und als dann dieser Boden mal entrümpelt werden musste, sind sie nicht in den Kunstmarkt gekommen oder auf den Fotomarkt, sondern sie wurden en gros bei eBay angeboten.
Das ist wunderbar, dass dann diese Fotos einen Weg zurück in die Öffentlichkeit finden. Von Ihnen, Herr Matz, sind auch Fotos in der Zeitschrift Fotografie gedruckt worden. Ich denke, Sie sind auch vertreten in der Ausstellung. Was für Sujets haben Sie damals um 1980 gewählt?
Ich bin eigentlich Dokumentarfotograf von größeren Themen. In diesem Fall ist es eine kleinere Arbeit. Da habe ich einfach mal in Plastik verpackte Wurst in verschiedenen Formen, verschiedenen Sorten auf Millimeterpapier gelegt und von oben fotografiert, sodass es eine Changieren ist zwischen diesen Plastikreflexen und der durchscheinenden Wurst. Und habe die dann handschriftlich draufgeschrieben, was für eine Wurst es ist. Das ist so ein bisschen ein sehr ernstnehmen des dokumentarischen Ansatzes, in dem ich auch in 100 Jahren eben nachvollziehbar mache, wie groß diese Packung Wurst war. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein bisschen Karikatur dieses strengen Ansatzes von Dokumentation. Also so kann man das vielleicht ein bisschen beschreiben heute.
In Hamburg ist heute die Ausstellung Wolfgang Schulz und die Fotoszene um 1980 eröffnet worden. Man kann sie bis zum 24. November im Museum für Kunst und Gewerbe sehen. Reinhard Matz ist selber Fotograf, er hörte damals auch zur Szene und hat die Bestandsaufnahme mitkuratiert. Ihnen vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihrerseits.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das Wochenende fängt gut an für René Polesch. Er wurde gerade zum Intendanten der Berliner Volksbühne gekürt und die Süddeutsche Zeitung hat ihn einen Tag nach der Ernennung zum Interview getroffen. Ganzseitig tritt er dort all jenen Zuschreibungen, Kritiken und Schmähungen entgegen, die über ihn und seine Chefwerdung im Umlauf sind. Er sei ein Pate, ein Silberrücken und, ganz exquisit ausgedrückt, ein älterer westdeutscher Mann mit viel Vergangenheit. Es ist völlig okay, wenn man statt älterer weißer Männer lieber junge Frauen auf wichtigen Posten will, sagt Polesch. Ich bin absolut für politische Korrektheit und für die Frauenquote, auch bei Machtpositionen im Theater. Wir benutzen die politische Korrektheit aber nicht als Marketing-Tool. Polesch ist ein Kollektivkünstler. Er hat sich zum Beispiel noch nie um einen Job beworben, außer jetzt eben um den Intendantenposten. Und das aber nur, nachdem er bei den Schauspieler, großes I-nen, die gegenderte Sprache war für die Druckfassung ausdrücklich erwünscht, fügt der SZ-Interviewer hinzu, also nachdem er bei denen hübsch gefragt hat, was sie davon halten. Ich hätte das nicht gemacht, wenn sie dagegen gewesen wären. Welcher Machthaber kann das schon von sich behaupten? Und zwar nicht etwa als Marketingtool. Vielleicht ist Polesch ja wirklich der super softe King, als den er sich präsentiert. Zitat: Wenn sich Schauspieler, großes I, nen, für etwas, was ich geschrieben habe, nicht interessieren, fliegt nicht der Schauspieler, ohne innen, Anmerkung des Presseschauers, raus, sondern mein Text. So kann man einigermaßen stressfrei und lässig arbeiten, es macht mehr Spaß und man kommt zu geileren Ergebnissen. Klingt ein bisschen wie Rezo-Slang, womit wir zur kulturellen Adelung des YouTubers kommen, welche die Frankfurter Allgemeine Zeitung unternimmt, indem sie einen Artikel des Germanisten Roland Borgartz druckt. Er möchte Rezo zwar kein Ehrendoktorat verleihen, ihn aber auf eine Stufe mit Georg Büchner stellen. Die Ähnlichkeit beginnt bei den Personen. Büchner und Rezo, beide sind jung, 20 Jahre der eine, 26 der andere. Beide aus gut bürgerlichen Familien, aus einer Arztfamilie der eine, aus einer Pfarrersfamilie der andere. Beide wählen ein Studienfach, weit weg von allen Geisteskultur- oder Sozialwissenschaften, Zoologie der eine, Informatik der andere. Beide verschlingen mit großer Lust die Kunst ihrer Zeit, Literatur der eine, Musik der andere. Und beide entschließen sich dazu, politisch so eindeutig und kritisch Stellung zu beziehen, wie das 1834 und 2019 jeweils überhaupt nur möglich ist. In dem ganzen Ähnlichkeitssermon fällt ein kleiner Unterschied glatt unter den Tisch. Büchner wurde von der Polizei gejagt, wohingegen Rezo bloß seine Werbereichweite vergrößert hat. Apropos unter den Tisch. Die Neue Zürcher Zeitung bringt einen Text einer jungen ungarischen Autorin namens Agnes Schingulski, für den kein Tisch groß genug ist, um die Weglassungen zu verdecken. Es geht um Viktor Orban, der als junger Politiker mit Flaumbart und schwarzem Buschelkopf vor 30 Jahren auf dem Budapester Heldenplatz eine ergreifende und mutige Rede hielt, in der er die sowjetischen Soldaten quasi des Landes verwies. Im Juni 1989. Da war die Autorin Schingulski gerade 2 Jahre alt. Heute aber lebt sie in Österreich und will nie wieder zurück nach Ungarn, weil die Zeitung Neb Sabadzhak, bei der sie ihr Praktikum machte, nicht mehr existiert. »Ich konnte es nicht fassen«, schreibt sie. »Mir schien alle Hoffnung verflogen. Es gab einen kurzen Aufschrei in den westlichen Medien, doch nach 1-2 Monaten erinnerte sich keiner mehr daran, was geschehen war.« Sie lastet es Orban an. Doch kein Wort darüber, dass Neb Sabadzhak die kommunistische Parteizeitung war, von Kadar gegründet, von Ex- und Postkommunisten weiterbetrieben, um Parteivermögen zu retten, eine Zeitung, die ihre Oppositionsrolle erst entdeckte, als Orbans Fidesz an die Macht und die Leser und Käufer abhanden kamen. Kein Wort darüber, dass die KP-Zeitung einfach pleite ging. Bei einem solchen Artikel bleiben viele Fragen an die NZZ.
Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann.